Der Klausentag. Früher und jetzt. Unser Bildchen führt uns wieder zurück ins gewöhnliche Geleise der Lebensgeschichte. Es ist St. Nikolaustag und Hieronymus gedenkt gerne der harmlosen Kinderzeit, wo er nichts anderes wusste und glaubte, als der wohlwollende Heilige komme schon einige Nächte vor seinem Namens- und Bescherungstag vom Himmel auf die Erde herab, um vor den Hütten und Höfen zu lauschen, ob die Kinder folgsam und fleißig seien, um danach seine Gaben einrichten und bemessen zu können. Damals als Kind betete Hieronymus gewiss schon einige Wochen vorher jeden Abend drüber im Hof mit seinem Gespännlein Florentina. Sie saßen dabei auf der Staffel am Hinterofen bei der Großmutter, die jetzt nun auch schon dies Plätzchen längst mit einem viel engeren an der Kirchhofmauer vertauscht hatte. Und wie die Kinder ein Vaterunser beendet, so wurde es gewissenhaft auf dem Klausenhölzle eingekerbt. Oder in selbstgefertigte Büchlein mit Rötel oder zuweilen auch mit dem Löffelstiel strichweise eingetragen. Und diese Dokumente kindlicher Frömmigkeit legten sie dann am Vorabend auf den Teller, welcher über Nacht mit der ersehnten Bescherung sich füllen sollte. Bevor dies geschah, hatten die Kleinen jedes Mal noch ein strenges Examen zu bestehen. Es schellte draußen in der finsteren Hausöhre, die Stubentür ging auf, einige Äpfel und Nüsse rollten herein und der Santi Claus in höchst eigener Person erschien als Bischof gekleidet. Ein Lichtlein ward auf der Mütze, hinter ihm seine Ministranten und etwas weiter rückwärts noch einer, den die Kinder aber lieber nicht gesehen hätten. Der Heilige spricht: »Ich komm vom hohen Himmel herab, will schauen, ob ich fleißige Kinder hab. Sind sie brav, gehören sie mein, sind sie bös, so lass ich den Bätzelbub herein.« Nun begann die Prüfung und wehe dem Unwissenden oder Faulen, der sein Sprüchlein aus dem Katechismus nicht geläufig hersagen konnte, denn der gefürchtete Belznickel war jeden Augenblick bereit einzutreten und seine Strafgewalt auszuüben. Nicht selten in einer Manier, dass der arme Kleine dabei Höhen und Sehen verging. Dieses letztere Ämtlein hatte immer der älteste Knecht auf dem Hof dort bekleidet, während Bruder Cyriak gar schön und heilig Nikolaus vorzustellen wusste. Hieronymus erinnerte sich noch oft, wie ein kindlicher Einfalt die Mutter einst fragte, warum denn der Sankt Nikolaus den Kindern des armen Hans Jörg auch gar nichts gebracht habe. Sie hätten ja doch ebenso fleißig gebetet wie er und Florentina. Eine Frage, welche die gute Anastasia fast in Verlegenheit gesetzt hätte. War er auch längst den Kinderschuhen entwachsen, so wollten die Eltern dem herkömmlichen Brauch doch nicht ganz entsagen. Auch jetzt noch wurde der Sohn jedes Mal mit einer Gabe erfreut. Allerdings nur solche Dinge brachte der Klaus, welche ohne ihn hätten angeschafft werden müssen. Diesmal aber brachte der betreffende Dezembermorgen etwas Außergewöhnliches. Eine schöne Farbenschachtel mit diversen Haarpinseln. Ein längst gehegter Herzenswunsch des Sohnes. Vater Matthias hatte das kostbare Material vom Klausenmarkt in Fortwangen mitgebracht. Aber nicht zu bloßem Zeitvertreib sollte es dienen. Es sollte und konnte ein hübsches Stück Geld damit verdient werden. Die Familie hatte Unglück gehabt. Vorigen Herbst war sie um ihre Kuh gekommen, die verbläht von der Weide heimgetrieben, mit knapper Not noch geschlachtet werden konnte. Kein geringer Verlust. Das Jahr vorher hatte der Vater auf Bitten eines Jüngeren in der Bar verheirateten Bruders, der in zurückgekommenen Verhältnissen lebte, eine Bürgschaft von über 100 Gulden übernommen. Dem Bruder brannte das Haus ab. Und Matthias musste nach dem alten Satz, dem Bürgen muss man würgen, die Summe aus dem eigenen Beutel erlegen. Bald darauf erkrankte er selbst und konnte über 4 Wochen das Bett nicht verlassen. So war eins aufs andere gekommen und Matthias war genötigt, sich nach Nebenverdiensten umzusehen. Die herrschaftliche Forsterei hatte zur Zeit ein Quantum Holz im Wald zu machen und ins Tal herabzuschaffen ausgeschrieben. Matthias mit anderen übernahm die Hälfte davon. Das heißt Hieronymus, der indessen ziemlich kräftig geworden, sollte die Arbeit für seinen Teil verrichten. Es war kein leichtes, sobald der Winter sich frühe und strenge eingestellt. Jeden Morgen vor Tagesanbruch ging's hinauf in den Wald, spät abends kamen sie heim. Die Genossen unseres Hieronymus waren der Hansjörg und seine drei Söhne. Dieser Mann, der früher mit Erzgraben am Feldberg ein mühsames Leben gefristet und dann im Tal sich niedergelassen, diente dem Matthias zuweilen auch als Aushelfer in der Mühle. Wäre der Winter nicht als ein so strenger Herrscher aufgetreten, so würde das Geschäft, das Hieronymus nicht zum ersten Mal verrichtete, kein so großes Ungemach im Gefolge gehabt haben. So überkamen sie Menschen und Kleider oft vor Kälte starrend nach Hause, obwohl sie im Wald, um sich zu erwärmen, beständig ein Feuer unterhielten. So diente es doch nur dazu, Schnee und Eis an den schweren Bundschuhen in Nässe zu verwandeln, die noch nachteiliger wirkte als selbst der Frost. Daneben war das Geschäft nicht ohne Gefahr, namentlich das Dirigieren der schwer beladenen Holzschlitten die Halden und Schluchten hinab, wobei schon mehr als ein Holzmacher das Leben eingebüßt. Trotz allem hätte Hieronymus ausgehalten, wenn ihn nicht die Folge einer Erkältung genötigt hätten, Waldsäge und Holzakt niederzulegen und den Wald mit Stube und Bett zu vertauschen. Eine starke Überröte war's, ein Geschwulst im Gesicht, langwierig und schmerzhaft zugleich. Es zuckte und riss ihm die Wangen, als hätte er eine Klopfsäge darin. Nichts wollte anschlagen, weder die warmen Überschläge der Mutter noch die Sympathien und Kräuter des Syriak. Eine bösartige Verhärtung hatte sich gebildet und schon wollte der aus Fürnbach herbeigeholte Doktor zum Messer greifen. Aber der Patient, von der Mutter unterstützt, konnte sich nicht zur Operation entschließen. Anastasia setzte hierauf ihre Überschläge von Kamillen und erhitzten Bachsand wieder fleißig fort. Und Gottlob mit gutem Erfolg. Die Geschwulst legte und zerteilte sich. Aber der Rekonvaleszent hatte indes noch langweilige Tage genug durchzumachen hinterm Ofen. Und wenn er mit verbundenem Gesicht so dasaß, während der Vater den klappernden Mahlgang besorgte und die Mutter beim sorgsamsten unterhalteten Ölleimblein bis tief in die Nacht mit Nähen sich mühte, so wünschte er sehnlichst, dass auch für ihn die Zeit bald wieder kommen möchte, wo er tätig mit eingreifen könne. Und als er dann endlich imstande war, wieder eine Beschäftigung vorzunehmen, so wollte es ihm beinahe erscheinen, als habe ihm das Schicksal das Übel nur deshalb zugeschickt, um ihm das Zeichnen und Malen wieder zuzuführen. Die neue Farbenschachtel kam ihm jetzt trefflich zustatten. Er kolorierte papierene Uhrenschilder, auch sogenannte Agatha-Zettel, schön verzierte Haussägen oder Spielkarten auf Glanzpapier, Arbeiten, die fast noch besser sich rentierten als das Holzmachen im Wald. Als er einst von einem Besuch beim kunstfertigen Bruder Syriak heimkehrte, fand er auf dem Weg einen hübschen neuen Perpendikel. Er passte denselben sogleich der alten Wanduhr an, die der Vater noch aus seiner Heimat mitgebracht. Zu der neuen Zier aber wollte das verdunkelte papierne Zifferblatt nun nicht mehr passen, und er machte sich daran, ein neues zu beschaffen. Von einem in der Nähe wohnenden Brettelmacher erhielt er einen hölzernen, gut zugerichteten Schild, auf welchen er mit den Ölfarben des Vaters die Ziffern und ob darüber seinen Namenspatron malte. Nach dem Urteil aller, die das Werk zu sehen bekamen, war es aufs Beste gelungen. Der Verfertiger erntete viel Lob und erhielt sogleich Bestellungen. Der Stabhalter verlangte ein ähnliches Kunstwerk und selbst der Hofbauer gestattete, dass Hieronymus die hölzerne Wanduhr, welche seit alten Zeiten dort in der Stube hing, auf ähnliche Weise renovieren dürfe. In die vier Ecken des Zifferblattes malte er hübsche große Blumen und oben in den Rundbogen den Laubhauser Hof mit seinem Garten davor, in welchem Florentina, wenigstens sollte sie es sein, zu sehen war in grüner Jüppe und schneeweißen Hemdsärmeln. In der Hand eine Rose haltend, auch dies Werk gefiel so gut, dass der Bauer nicht umhin konnte, in den Beutel zu greifen und dem Verfertiger ein ansehnliches Douceur zu spendieren, was alle, die den Mann kannten, in nicht geringe Verwunderung versetzte. Die Aufträge mehrten sich, und bereits gab man sich in der Mühle der Hoffnung hin, dass das Frühjahr, wenn nicht wieder ein Kühlein, so doch eine Geiß zu den vorhandenen hin kaufen und einstellen zu können.